Wann es anfing, weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwann in meinem Leben begann es, dass mir dauernd das Reden von irgendwelchen Zielen begegnete, die man sich stecken soll. Das hat ja auch einen großen Wert, sich Ziele zu setzen. Man verfolgt eine Spur, man bekommt eine Leitlinie dafür, was im Leben wesentlich ist und in dem, was ich tue, und was da vielleicht lieber nicht hingehört, weil es mich nur hindert. Es ist auch eine Albtraumvorstellung, wenn ein Schiff sich zum Beispiel ziellos auf dem Ozean bewegt. Bekommt man Angst. Andererseits kann es auch nervig sein, wenn in der Firma oder an anderen Stellen immer wieder von Zielen die Rede ist und man dabei genau merkt, es geht nur darum, mich dazu zu bringen, den Leuten immer mehr Gewinn abzuwerfen, den sie sich von mir versprechen. Die Person, der Mensch, ist überhaupt nicht im Blick. Das Störende ist dabei ja allerdings nicht das Ziel, müssen wir mal sortieren, sondern dass diese Ziele unmenschlich immer mehr in die Höhe geschraubt werden und der Mensch so ausgebeutet wird. Dann sind Ziele sogar schädlich oder das Sprechen davon. Allerdings hat auch diese Tendenz in unserer Gesellschaft, die, ich weiß auch nicht mehr, wann das Einzug gehalten hat, aus dem amerikanischen ja im Besonderen wahrscheinlich, aber auch diese Tendenz in unserer Gesellschaft hat mit einer Ziellosigkeit zu tun, mit dem Fehlen eines Zieles. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich das erfahren konnte in meinem Leben, dass wir in der Bibel die wesentlichen Informationen über unser Leben und für unser Leben finden können. Und dort entdecken wir eben auch das große Ziel, das über dem Leben eines jeden Menschen steht. Dass wir gesellschaftlich und möglicherweise auch persönlich dieses Ziel nicht im Blick haben, führt zu der Hektik und dem Stress, mit dem wir alle immer wieder kämpfen. Mark Twain soll ja den bekannten Satz geschrieben haben: Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. So sieht es oft aus. Wir befassen uns heute mit diesem großen Ziel. Ausgehen werden wir von einem weiteren Bericht aus dem Buch Josua. Vor einiger Zeit, schon länger her, haben wir ja mal die Rettung des Volkes aus der Sklaverei, des Volkes Israel aus der Sklaverei und die Wanderung durch die Wüste uns angeguckt, bis sie an die Grenze des Gelobten, des versprochenen Landes kamen. Und jetzt waren wir auch schon zweimal eingestiegen in das sogenannte Buch Josua. Heute ist nun der Bericht vom Übertritt über den Jordan und damit über die Grenze dran. Und es wird dabei um das Ziel unseres Lebens gehen und vor allem darum, wie du da eigentlich hinkommst. Die Predigt trägt den Titel Wie du ans Ziel kommst. Wie du ans Ziel kommst. Ich werde nicht auf alles eingehen. Es sind so viele Details in diesem Bericht drin, die betrachtenswert wären. Aber wir können zeitlich nicht auf alles eingehen. Ich lese uns aber trotzdem als Predigttext einmal den ganzen Text und gehe dann nur noch auf bestimmte Dinge ein. Wer Fragen hat, wem Dinge offen bleiben, wer sich gerne äußern möchte dazu, darf das gerne anschließend mit mir besprechen. Und Josua machte sich früh auf. Und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber, gerechnet von der Ankunft dort, nicht von dem, dass Josua sich aufmachte. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht und wie die levitischen Priester sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. So werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel. Damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Hört zu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Keine anderen Völker. Wichtig. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Das wird uns beim nächsten Mal in 2 Wochen dann begegnen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde, die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor dem Herrn, vor dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Wir haben jetzt den ganzen Text einmal gelesen, um den Gesamteindruck wahrzunehmen. An dieser Stelle muss ich wahrscheinlich gerade in Zeiten des Terrors und des Völkermordes, wobei es das auch schon immer gab, aber nochmal wohl darauf eingehen, was das mit dem Buch Josua auf sich hat, beziehungsweise auf Probleme, die viele Menschen mit dem Buch Josua haben. Ich möchte das in aller Kürze tun, ich habe mich darüber schon öfter geäußert, gerade auch in der Predigt über Josua 1, aber wir können nicht davor wegkommen, dass viele dabei eben hängen bleiben, das ist doch ein Buch voll Gewalt. Und zwar Gewalt im Namen Gottes. Das stimmt. Wobei man das Wort Gewalt dann auch nochmal beschreiben müsste. Man muss das einfach beachten. Gott gibt seinem Volk ein Land. Er wird hier ja in diesem Text auch besonders als der Herr der ganzen Welt beschrieben. Also er gibt nichts, was ihm nicht gehören würde. Er teilt zu, was ihm gehört. Das mag uns stören. Wenn wir aber mal einen Moment Gott Gott sein lassen würden, würden wir auch merken, auf unseren Ratschlag ist er jetzt nicht zwangsläufig angewiesen dabei. Das ist mal das eine. Das zweite: Dieses Volk Israel nimmt das Land nicht ein, weil es auf die Idee gekommen ist, es bräuchte mal einen neuen Lebensraum und da wir Gott auf unserer Seite haben, schlachten wir mal alle ab, die da im Wege stehen. Darum geht es nicht. Gott gibt das Land und er gibt das Land wiederum nicht, weil er Freude daran hätte, seine in Liebe geschaffenen Menschen zu vernichten. Nein, über dieses Thema gäbe es jetzt viel zu sprechen. Wenden Sie sich doch gerne auch dafür hinterher an mich, wenn Sie da noch weitere Fragen haben. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass uns in den 5 Büchern Mose sehr wohl beschrieben wird, warum Gott gerade dieses Land dem Volk Israel gibt. Nämlich, weil die Völker sich an ihm vergangen haben und ihre Umgangsformen miteinander dem Leben, das Gott sich für uns vorgestellt hat, völlig widersprechen. Deswegen haben sie ihr Recht auf dieses Land verwirkt. Das kann kein Mensch von sich aus sagen. Welcher Mensch hätte ein Recht dazu, dem anderen zu sagen, du hast dein Leben verwirkt und würde sich damit nicht selber anklagen? Aber ein Gott, der diese Welt geschaffen hat, der kann das wohl beurteilen. Und Gott lässt uns Menschen eine Zeit lang gewähren mit all dem Unheil, das wir einrichten. Uns wird es dabei ja auch über, wenn wir die Nachrichten gucken oder die Zeitungen aufschlagen. In diesem Fall hier ist das irgendwann gekommen für diese Völker und die werden genau beschrieben, die Völker. Israel sollte sich kein Millimeter weiter über die Grenzen wagen als das Land, was ihnen jetzt von Gott gegeben wird. Dieses irgendwann ist jetzt gekommen, an dem Gott uns Menschen zur Rechenschaft zieht. Das wird für jeden Menschen kommen, an dem Gott uns Verantwortung übernehmen lässt für unser Leben. Für diese Völker war jetzt in gewisser Weise das irgendwann schon gekommen. Sie haben sein Geschenk missachtet und deshalb wird dieses Land jetzt einem anderen Volk gegeben, nämlich seinem Volk. Dass das mit Gewalt geschieht, hat auch viel damit zu tun, dass wir Menschen leider in unserem Misstrauen gegenüber Gott nur diese Sprache verstehen. Wie gesagt, dazu gern mehr in anderer Runde. Heute ist wichtig. Für uns, die heute leben, ist wichtig. Gott hat sich uns in Jesus Christus abschließend mitgeteilt und viel tiefer, als das zu damaliger Zeit der Fall war. Viel deutlicher, viel besser erkennbar, auch wenn uns immer noch genug verborgen ist. Und an Jesus sehen wir, dass kein Mensch gegen den anderen kämpfen soll. Das ist mit ihm im Besonderen deutlich geworden. Und das gilt für uns heute. Und wenn es um Kampf geht in der Bibel und wir davon Glauben lernen können, und das können wir tatsächlich im Alten Testament, und wer das missachtet, lernt es auch nicht, behaupte ich, wer das Alte Testament für überholt erklärt. Aber wir sollen im Besonderen lernen, dass der Kampf des Glaubens im Vertrauen auf Gott besteht und im Annehmen seiner Liebe und im Austeilen seiner Liebe an jeden Menschen. Wir kämpfen also nicht gegen Menschen. Der Kampf eines Christen ist immer um Menschen und für Menschen. So kann man Glauben lernen in diesen Berichten, wenn man das beachtet. Und nun soll Israel das Land einnehmen. Und es geht jetzt um den Einzug in das Land. Und wie der geschieht, ist wegweisend für unser ganzes Leben. Deshalb habe ich das in zwei Abschnitte eingeteilt, da gucken wir uns das mal an. Wie du ans Ziel kommst, Gott geht voraus. Erstens, zweitens, Gott bahnt den Weg. Gott geht voraus. Die ersten Kapitel des Buches Josua, in der es eigentlich um Eroberung des Landes geht, hören sich nicht an wie ein Eroberungsbericht, sondern eher wie der Bericht von einem Gottesdienst. Das ist schon spannend, für unser Leben auch sehr bedeutend. Das Volk hört auf Gottes Wort. Die Priester zeigen den Weg. Sie waren ja dazu da, das Heiligtum zu hüten und den Menschen beim Opfern zu helfen. Die Opfer haben die Leute selber gebracht, aber die Priester haben ihnen dabei geholfen. Und sie unterstützten dabei in diesem Sinne das Volk, die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, wo sie Brüche bekommen hat. Und sie vermitteln dem Volk, was Gott für ihr Leben und in ihrem Leben will. Durch sie zeigt Gott also den Weg. Und nun steht in diesem Bericht wesentlich im Mittelpunkt die sogenannte Bundeslade. Sie ist das Sinnbild für die Gegenwart Gottes. Sie enthielt neben anderem die zwei Tafeln mit dem Gesetz, das Gott dem Volk gegeben hat, mit den Geboten für unser Leben. Aufgrund dieser Gebote hatte Gott einen Bund mit dem Volk geschlossen. Und das wird mit der Lade dargestellt. Sie zeigt dem Volk also, dass Gott bei ihnen ist und dass er ihnen treu ist. Und sie erinnert sie daran, dass für sie alles darauf ankommt, auf ihn zu hören und seine Worte ins Leben umzusetzen. Und wenn jetzt die Bundeslade vorausgeht, wird deutlich, Gott geht voraus. Es geht nicht darum, ihn zu überholen und sich einen anderen Weg zu suchen, den man für besser hält, sondern zu folgen, hinterherzugehen auf dem Weg, den er zeigt. Das ist das Entscheidende im Leben dieses Volkes und bei der Landnahme hier. Und das ist das Entscheidende für uns Menschen zu allen Zeiten. Verblüffend und auf keinen Fall zufällig ist hier die Ähnlichkeit dieses Berichtes mit dem vom Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Das habe ich inzwischen gelernt, das ist kein Zufall. Gott hält das Wasser des Roten Meeres auf und das Wasser des Jordans. Damals führte er durch die Wolken- und Feuersäule und zeigte, dass er da ist. Diesmal durch die Bundeslade. Immer geht er voraus. Auf der einen Seite war es Mose, der das Volk führen sollte. Hier wird Josua als der Leiter eingesetzt. Während der Wüstenwanderung, also beim Auszug, gab es das Manna, die Nahrung in der Wüste. Das hat begonnen mit dem Weg aus Ägypten und es endet an dieser Stelle mit der Einnahme des Landes. Und an beiden Stellen wird das Passafest gefeiert, das darauf hinweist, dass wir gerettet werden durch den Glauben an den Gott, der unsere Schuld ausgleicht. Es sieht so aus. Und es liegt so nahe, davon auszugehen, dieser Bericht soll ein Hinweis sein auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Hier wird er durch das Volk Israel schon vorgebildet. Da ist das Ziel das gelobte Land. Seit Jesus Christus ist es für jeden Menschen das Reich im Himmel. Das Himmelreich, das Königreich Gottes. Wohin Jesus uns vorangeht und in das er uns so gerne mitnehmen will. So gerne, dass er sich das sein Leben kosten lässt. Dich auch dabei zu haben. So gerne. Hier ist die Bundeslade das Zeichen der Gegenwart Gottes. Seit der Sohn Gottes in dieser Welt war und unsichtbar ist, der uns mit Gott versöhnt, ist er das Zeichen und im Besonderen das Abendmahl, das wir nachher feiern wollen. Wir Menschen sind geschaffen für die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel, um das es geht. Und der Durchzug durch den Jordan ist wie unser Leben kein Eroberungszug, sondern ein Gottesdienst. Es kommt also darauf an, dass wir uns durch sein Wort führen lassen. Dann verfallen wir auch nicht in Hektik, sondern behalten das Ziel vor Augen und finden den Weg. Denn der ist Jesus Christus selbst. Im Vertrauen auf ihn, im Eintauchen in die Gemeinschaft mit ihm, sind wir mit Gott verbunden. So ist Gott für uns da und geht uns voraus. Deshalb soll sich das Volk heiligen. Dieser Begriff, der irgendwie vielfach auf kein Verständnis mehr stößt heutzutage. Er bedeutet das ganz andere Sein Gottes, das Reinsein, die Unantastbarkeit Gottes, aber dass eben auch etwas geheiligt werden kann. Wir Menschen werden damit hineingenommen. Und das Volk sollte sich einerseits reinigen und für die Begegnung mit Gott bereit machen dadurch, tatsächlich auch mit Waschen und so. Aber es geht auch darum, dass wir uns bewusst werden darüber, was in unserem Leben nicht zu Gott passt. Auch davon sollen wir uns reinigen, davon sollen wir umkehren. Die Missstände in unserem Leben sollen beseitigt werden. Das Volk soll sich nicht heiligen, damit sie zu Gott kommen können. Das wäre das gesetzliche Missverständnis, in dem der Mensch dafür sorgt, dass er mit Gott in die Gemeinschaft kommt. Darum geht es nicht. Sie sollen auch nicht mit ihrer Heiligung dafür sorgen, dass Gott zu ihnen kommt. Das hat er sich selber schon längst ausgesucht. Er ist ja schon lange da. Und in Jesus Christus ist er uns noch viel näher gekommen, als wir davon träumen könnten. Nein. Sie sollen sich heiligen, weil Gott zu ihnen kommt. Heiligen heißt sich einstellen auf die Gemeinschaft mit Gott. Darauf, dass Gott der Herr dieser Welt ist und auch meines Lebens und dass er in mein Leben gehört. Sich darauf einstellen. Das ist immer die Folge davon, dass Gott kommt. Wo wir das verdrehen, wird unser Leben ein einziger Krampf. Und vielen ist das Leben auch mit Jesus Christus leider schon deshalb vergangen, weil man noch nicht verstanden hat, dass es ein Geschenk ist und nichts Erarbeitetes. Und wir würden das im Leben eines jeden von uns auch noch finden können. Da sind wir Menschen sowas von hartnäckig, ich fürchte fast, wir können nichts besser, als immer noch zu meinen, Wir müssten uns selber zu was machen. Der Abstand von der Bundeslade ist ja auch sehr interessant. Genau ein Sabbatweg. Also den man gerade noch am Sabbat gehen durfte. Es soll zeigen, dass Gott da ist, aber sich dem Zugriff von uns Menschen verweigert. Wir kriegen Gott nicht in den Griff. Das Heiligen ist gerade dazu da, dass Gott uns in den Griff bekommt. Dass wir in Gottes Hand leben lernen. Nicht, damit Gott endlich mal macht, was wir wollen. Bitte auch Gebet. Wir haben ja gerade neulich im Bibelgespräch so großartig drüber gesprochen, über das Gebet. Bitte nicht Gebet so missverstehen, als ob man mal das Richtige machen und sagen müsste oder mal endlich mal genug Zeit einsetzen müsste dafür, damit Gott endlich mal keine Schwierigkeiten macht und tut, was wir uns vorgestellt haben. Dazu ist Gebet nicht da, ihr Lieben. Genauso wenig das Heiligen. In Jesus ist Gott uns ja viel näher und eben nicht mehr durch Gebote und Verordnungen vermittelt. Aber er ist eben auch nicht verfügbar. Und wenn wir von Jesus Christus als unserem Freund sprechen, was ich sehr gerne tue, dann heißt das nicht, dass er unser Kumpel ist, der noch unsere Pfeife tanzt. Sondern er bleibt dabei immer noch der Herr, der das Sagen hat. Und bei dem es so staunenswert ist, dass er sich gerade mit mir auf eine Stufe stellt, obwohl er doch der Höchste ist. Gerade das macht ihn zu meinem besten Freund. Er ist nicht der Handlanger für unsere Vorstellungen von Leben. Das soll dieser Abstand ausdrücken. Es haben tatsächlich Menschen probiert, den Abstand zu überbrücken. In guter Meinung, man kann das, ich meine es ist im ersten Buch Samuel oder im zweiten, nachlesen, da fasst ein Asa tatsächlich an die Bundeslade und stirbt auf der Stelle. Ein Mensch kann nicht Gott zu nahe treten, ohne dabei zu sterben. Deswegen ist die Reihenfolge die entscheidende. Gott kommt uns nahe. Nicht wir verschaffen uns Zugriff auf ihn. Ganz wichtig. Und meiner Ansicht nach heute unter Christen im Besonderen auch wieder hervorzuheben. Weil wir doch zu so einem kumpelhaften Umgang mit Jesus gekommen sind, der uns dann auch erlaubt, Gottes Gebote einfach mal beiseite zu schieben. Obwohl Gott eigentlich bei manchen Stellen, die vielleicht unverständlich sind, an einigen Stellen so deutlich gesprochen hat, dass ich glaube, dass wir damit tatsächlich den Zutritt zu ihm erzwingen wollen und einfach mal das tun, was Gott zu tun hätte, wenn wir seine Gebote übertreten. Gott geht voraus. Das ist das Erste auf dem Weg ans Ziel. Als Zweites wird deutlich, Gott bahnt den Weg. Es gibt ja diese interessante Redewendung, die habe ich in meinem Elternhaus kennengelernt, der ist über den Jordan gegangen. Oder das geht über den Jordan. Das wurde auch so ganz verallgemeinert, da ging es nicht mehr nur um Menschen. Was sagt man eigentlich damit? Für mich hatte das einen negativen Klang. Da ist einer gestorben und da ich von irgendeinem Leben nach dem Tod nichts wusste, war er weg. Es gab in meiner Familie nichts Schlimmeres, als wenn ein geliebter Mensch starb. So bin ich aufgewachsen. Der ist über den Jordan gegangen. Furchtbar. Oder etwas geht kaputt, das ist über den Jordan gegangen. Interessanterweise, ich vermute fast, dass sich diese Redewendung aus dieser Bibelstelle ableitet. Und sie soll eigentlich sagen, die sind ans Ziel gekommen. Das ist also etwas sehr Positives. Wobei man ja sagen muss, das Volk Israel ist gar nicht über den Jordan gegangen. Es ist durch den Jordan gegangen. Deshalb meinen wir vielleicht auch manchmal, Gott müsste unser Leben immer an den Problemen vorbeischiffen. Oder drüber hinweg. Er verleiht uns Flügel. Gott ist nicht Red Bull, ihr Lieben. Ja, das ist nicht der rote Bulle. Er ist das Lamm, das für uns stirbt und durchgeht durch unseren Tod, durch unsere Schuld, durch unser Misstrauen gegen ihn. Da geht er durch und er nimmt uns damit durch. Und das heißt, dass es auch Blessuren gibt in unserem Leben. Dass wir mitgenommen werden. Ja, wir werden, weil wir eben mitgenommen werden von Gott. Er hat in Jesus die Trennung zwischen uns und ihm aufgehoben und hat sich da hineingeworfen am Kreuz. Und Und das hat er, auch an dieser Stelle bitte wieder beachten, das hat er ganz alleine gemacht. Er hat uns weder gefragt, noch irgendein Zutun von uns dabei gebraucht. Das hat er alles schon erledigt. Wir hängen uns da nur rein. Mehr ist da nicht. Und das dürfen wir auch und dürfen uns mitnehmen lassen. Und so ist auch dieses Wunder zu verstehen. Es ist ja menschlich unvorstellbar. Wissenschaftler fangen sofort an zu berechnen, wie lange haben die gebraucht, um da durchzuziehen mit ein paar hunderttausend Mann. Wie hoch muss das Wasser wohl bei Adam gestiegen sein? Es war einige Kilometer entfernt, man hat es vermutlich nicht gesehen. Wichtig war nur, es war trocken. Der Jordan ist zur Erntezeit immer über die Ufer getreten. Das ist ja nun kein reißender Fluss wie die Donau oder so. Man könnte also sagen, Mensch, da wäre das Volk doch auch so durchgekommen. Ja, mag ja sein. Wobei wir heute nicht wissen, wie der Jordan damals war, muss man immer beachten. Und er war offensichtlich sehr breit. Und Gott wollte hier etwas deutlich machen. Deshalb glaube ich auch daran, dass es so war. Ohne dass ich mir vorstellen kann, wie das war und wie das ausgesehen hat. Man hätte ja gerne mal rangetippt so an die Wasserwand oder so. Das spielt alles keine Rolle. Gott wollte deutlich machen, hier ist nur einer am Werk. Und wenn ihr hier mitgeht, dann geht ihr nur mit. Aber ihr macht das Entscheidende nicht. Sondern Gott bahnt den Weg. Das ist ja deshalb so wichtig, ihr Lieben, weil wir in unserem Leben ja immer wieder furchtbar kämpfen, und zwar furchtbar an der falschen Stelle. Es gibt für uns in der Regel zwei Lebenswelten. Da ist die sichtbare Wirklichkeit, mit der wir jeden Tag konfrontiert sind. Nicht erst, wenn wir vor den Spiegel treten, aber spätestens dann ganz brutal, morgens. Ja, die Dinge, die uns umgeben, die wir auch mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können, obwohl das Gehirn ja dafür sorgt, auch unsere Wahrnehmungsorgane, dass wir die schon ganz unterschiedlich wahrnehmen, selbst wenn wir das Gleiche erleben. Ist auch interessant. So auf unsere Wahrnehmung verlassen sollten wir uns ja ohnehin schon nicht. Aber mit dieser Welt sind wir jeden Tag beschäftigt und tauchen in sie ein und müssen das gar nicht. Wir tauchen fast nie aus ihr auf. So. Und dann gibt es eine andere Welt, nämlich die Wirklichkeit Gottes, von der man zunächst nichts sieht. Man sieht in der sichtbaren Welt höchstens ihre Auswirkungen, aber man sieht Gott selbst nicht. Und das macht uns so Schwierigkeiten. Und gerade in Zeiten, in denen man keine Pause mehr bekommt, weil sogar auf der Toilette noch das Smartphone zu gebrauchen ist, wird das auch immer schwerer, diese Wirklichkeit hineinzuholen in unser sichtbares Leben. Und das habe ich mit dem Begriff schon deutlich gemacht, was wir immer wieder probieren. Wir meinen, wir müssten Gottes Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit hineinholen. Da kann man nur sagen, viel Spaß, der wird dir bald vergehen, das schaffst du nicht. Das gehört zu allem, was ich vorher schon gesagt habe. Du holst doch nicht Gottes Wirklichkeit in dein Leben. Also Entschuldigung, wer möchtest du denn eigentlich sein? Aber unser Abkämpfen, ja, da bemühen wir uns um unseren Wert. Die Leute sollen ja nichts an uns auszusetzen haben. Sie sollen uns alle mögen, sonst bin ich ganz beleidigt und ganz traurig und so. Und es darf mir nichts schief gehen, ja, sonst geht die ganze Welt schief. Was ist denn das eigentlich? Meinen wir denn, wir leben davon, was wir zustande kriegen in dieser sichtbaren Welt? An dieser Stelle glaube ich, dass Gott oft was zu lachen hat in unserem Leben. Also, ich kann das manchmal richtig spüren, dass er über mich lächelt. Ja, ja, müde ich Mann ab. Kannst du auch nochmal probieren. Ja, ich warte auch noch ein Jahr, bis du es begriffen hast. Nein, Gottes Wirklichkeit umgibt und durchdringt unsere sichtbare Wirklichkeit immer schon. Es ist umgekehrt. Die unsichtbare Wirklichkeit war zuerst und dann hat Gott gesagt, so, jetzt werde die sichtbare Welt. Zack, und dann war sie da. Ob das nun zack war oder wie lange das gedauert hat, wie das vonstatten ging, streite ich mich gerne hinterher drüber, jetzt nicht. So, da hat Gott die sichtbare Wirklichkeit geschaffen. Und wir tun so, als ob die sichtbare Wirklichkeit das Entscheidende wäre. Leben im Glauben heißt, und ans Ziel kommen heißt, du gehst davon aus, dass Gott für dich alles ist. Und wenn er hier als der Herr der ganzen Welt bezeichnet wird, neben seinem Namen, Jahwe, ich bin, da. Ich bin für dich da. Nein, ich bin da, sagt der Mensch und müht sich ab in seinem Leben und geht daran kaputt. Nein, ich bin da, sagt Gott. Und wenn du es begreifen würdest, dann wärst du auch mal richtig da. Der von sich sagt, ich bin da, das ist der Herr der ganzen Welt. Er hat alles in seiner Hand. Dann ist die sichtbare Wirklichkeit umgeben und durchdrungen von der unsichtbaren. Das musst du nicht erst herstellen. Für dich geht es nur darum, dass, und wenn ich es mal so ausdrücken darf, so rede ich mit mir manchmal, und wenn es bloß darum geht, dass du das doch bitte auch endlich mal glaubst. Nun, tu doch nicht immer so, als wäre es anders. Lass es doch mal zu. Dass du geliebt bist, auch wenn kein Mensch es dir jemals gesagt oder dich spüren lassen hat. Dass es keine größere Liebe gibt als die, mit der du in diese Welt gestellt und durch Jesus Christus gerettet worden bist. Dass du deshalb auch keinen höheren Wert haben könntest. Was soll denn Gott noch bezahlen für dich als seinen Sohn? Um dir deinen Wert mal zu zeigen. Menschlich verstehbar. Und dass deine Fehler diese Welt nicht kaputt machen. Kaputt macht diese Welt nur unser Misstrauen gegen Gott. Aber nicht das, was wir falsch machen, ihr Lieben. Und wenn es darauf gegründet ist, dass wir auf Gott nicht gehört haben, dann können wir umkehren. Und dann macht Gott auch aus Mist noch Gold. Mitunter. Aber nicht, um uns zu entschuldigen. Dafür hat er seinen Sohn gegeben, um uns zu entschuldigen. Deswegen brauchst du dich auch nirgendwo mehr entschuldigen. Wie willst du das denn machen? Du kannst um Entschuldigung bitten. Das ist auch wichtig. Und tust du das nicht, können Menschen auch nie wissen, dass es dir leid tut, was du getan hast. Das ist auch entscheidend für Beziehungen. Aber damit räumst du nicht deine Schuld aus der Welt. Das hat Gott längst getan. Und wenn du das doch bitte glauben würdest. Jetzt gleich beim Abendmahl wird es dir schmeckbar und sichtbar zugesprochen. So wahr du Brot und Wein zu dir nimmst, so wahr hat Jesus sein Leben gegeben für dich und sein Blut für dich vergossen. Das ist die Wirklichkeit, ihr Lieben. Und wo du jetzt hier sitzt, und wenn du nachher aus der Tür gehst, und man vielleicht manchmal, wenn man die Tür zumacht, auch die Herzenstür für Gott wieder zumacht und sagt, so, jetzt bin ich leider wieder in der Realität, jetzt ist alles wieder anders. Da darfst du mal mitnehmen, Jesus geht durch Türen, seit er unsichtbar ist. Da steht Gott bei dir an keiner Grenze. Und wenn du auf diesem Weg entlang gehst, dann gehst du über Gottes Erde. Dich halten nicht die Steine, die da den Weg pflastern. Dich hält die Güte Gottes, ansonsten wärst du schon nicht mehr da. Ja, und so mal das Leben ansehen. Und dann kannst du heute Nachmittag hingehen oder anrufen irgendwem, wo du um Vergebung zu bitten hast. Oder du kannst jemandem sagen, es tut mir weh, dass es zwischen uns so geworden ist. Das geht. Und du verlierst dabei nichts. Du kannst morgen früh in deine Firma gehen und wieder völlig an den Zielen vorbeischrammen. Und wenn dein Chef dich darauf anspricht, kannst du sagen, entweder möchten sie, dass ich hier arbeite, oder sie wollen weiter, dass ich Superman bin. Das schaffe ich aber nicht. Was möchten sie? Suchen sich das aus. Gott hat sonst einen anderen Weg für mich. Ich habe sowas tatsächlich meinem Chef mal gesagt. Der wollte, dass ich weiterhin das Datum bei Analysen fälsche. Ich habe das schon erzählt. Und ich habe gesagt, tut mir leid. Ich bin zuerst Gott gegenüber verantwortlich. Es geht nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass das unehrlich ist. Firma verdient, gewinnt zwar dadurch Geld, aber für mich geht es, ja, das kann ja auch so auf den Verbleib in unserer Firma haben für Sie. Ich sage, ja, dann muss es das. Tut mir leid. Interessanterweise, an der Stelle lief es so rum, das muss ja nicht immer so laufen, hat er nie wieder davon gesprochen. Ich habe nie wieder was davon gehört, jahrelang nicht. Bis ich nachher dann selber gegangen bin. Aber nicht deshalb. Ist doch spannend, was man erleben kann. Und wenn ich da weggegangen wäre, dann hätte Gott einen Platz gehabt. Geh doch mal so durch dein Leben. Die Angst hilft dir doch ohnehin nicht davor, dass alles schief gehen könnte. Es geht trotzdem schief, auch wenn du Angst hast. Und es geht auch dann nicht schief, wenn du keine hast, wenn es nicht schief gehen soll. Also, die zwei Welten nicht mehr trennen voneinander und versuchen, Gott in deine Welt hineinzukriegen. Sondern glaub doch einfach mal, dass Gott dich in seine Welt mitnimmt. Und dass das, was du siehst, bloß ein Teil davon ist. Nur das, was du direkt wahrnehmen kannst. Und in dieser sichtbaren Welt sollst du die Spuren Gottes, die Liebe Gottes entdecken. Darum geht's. um nicht mehr und um nicht weniger. Und das ist dann wie beim Schwimmen. Es hat jetzt ja gerade einen deutschen Doppelsieg gegeben beim Ironman auf Hawaii, wer auch immer sich damit beschäftigt. Deutscher Doppelsieg. Ein Mann hat gewonnen, eine Frau hat gewonnen. Wahnsinn, die ganze Nation ist wieder in Aufruhr. Alle jubeln, alle sind wieder Weltmeister und so. Die müssen ja irgendwie 4 Kilometer oder was schwimmen, 3, irgendwas Kilometer. Ich bin bei 38 Meter schon außer Puste. Wenn man da so eine Strecke schwimmt, kann man ja leicht abtreiben. Das schafft man nur, wenn man sich am Horizont einen Punkt sucht, auf den man zuschwimmt. Da können Strömungen sein, die äußeren Umstände führen dazu, dass ich vom Weg abkomme. Ich selber habe den Orientierungssinn gar nicht unbedingt, wenn ich keine Einheitspunkte habe und komme schon alleine vom Weg ab und so. Das Ziel im Auge behalten ist entscheidend. Deshalb behalte Jesus im Auge. Der ist der Bezugspunkt. Und dann können die Strömungen ruhig kommen. Du kannst auch was korrigieren, aber du weißt, wo es lang geht. Und vor allem macht Gott dir den Weg. Meine Tochter hat jetzt bei der Kinderjubelwoche einen Kompass geschenkt bekommen. Als kleines Geschenklein, das erinnern soll daran, dass der Weg nach Hause zum Vater im Himmel gegangen werden kann. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und hat sie mich gefragt, Papi, kannst du mir denn mal erklären, wie das eigentlich funktioniert? Ich habe selber noch nie mit dem Kompass gearbeitet, muss ich sagen. Aber ich konnte ihr dann erklären, anhand der Karte, mit dem Kompass weiß man immer, wo man ist und kann die Richtung wiederfinden. Ja, behalte das Ziel im Auge. In einem tollen Lied eines amerikanischen Sängers heißt es am Ende, da geht es um lauter Ängste, dass ich aus der Spur treiben könnte, dass ich nicht ankomme am Ziel und so. Und da sagt er, da singt er, erstmal auf Englisch, dann auf Deutsch, so let it go and turn it over to the one who chose to give his life for you. To chose, muss man eigentlich sagen, ist Vergangenheit. Leave it to me, I'll lead you home. Also, nun lass es mal sein mit deinen ganzen Sorgen und übergib's mal dem, der sich dazu entschieden hat, sein Leben für dich zu geben. Überlass es mir. Ich werde dich nach Hause bringen. Amen.